BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Ich freue mich sehr, dass Sie auch in dieser wahrlich historischen Woche wieder mit dabei sind. Er hat es lange angekündigt, dramatisch vorbereitet, den Liberation Day. Donald Trump schaffte es, die Weltöffentlichkeit sehr aufmerksam zu machen für das, was er da wohl im Rosengarten des Weißen Hauses verkünden würde. Und was er dann verkündet hat, hat nun wirklich eingeschlagen wie eine Bombe. Historisch hohe Zölle sollen die amerikanische Wirtschaft nach seiner Auffassung wieder groß und wohlhabend machen. Doch was steckt hinter Donald Trumps Gedankenwelt? Gibt es vielleicht doch eine Logik? Dieser Frage wollen wir uns in diesem Podcast widmen. Und wir blicken auf die Reaktionsmöglichkeiten der EU beziehungsweise auf die ideale Strategie, die die EU verfolgen sollte im Umgang mit dieser wirklich historischen Herausforderung. Mir hat das Ganze in der Vorbereitung durchaus Spaß gemacht. Ich fand es spannend. Ich hoffe, Sie finden es auch spannend. Fangen wir also an.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.
Ich denke, niemand hat jemals die Fähigkeit von Donald Trump in Frage gestellt, mit einer prägnanten Formulierung die Agenda zu bestimmen. Und so dominierte der sogenannte Liberation Day bereits seit Wochen die Diskussion in den Medien, aber auch in den Finanzmärkten. Gespannt wartete die Welt auf das, was er da am 2. April bezüglich der Zölle, die die USA auf Importe erheben wollen, verkünden würde. Und das hat er dann auf seine typische Art und Weise auch gemacht.
My fellow Americans, this is Liberation Day. April 2nd, 2025 will forever be remembered as the day American industry was reborn, the day America's destiny was reclaimed, and the day that we began to make America wealthy again. Jobs and factories will come roaring back into our country, and you see it happening already. We will supercharge our domestic industrial base. We will pry open foreign markets and break down foreign trade barriers. And ultimately, more production at home will mean stronger competition and lower prices for consumers. This will be indeed the golden age of America. It's coming back. We're going to come back very strong.
Die sogenannte Liberation entpuppt sich als ein Albtraum für den Welthandel und hat durchaus das Potenzial, die Welt in eine Rezession zu stürzen und uns alle überall auf der Welt erheblichen Wohlstand zu kosten. Entsprechend war auch die Kritik weltweit einhellig.
This is not the act of a friend. Today's decision will add to uncertainty in the global economy.
Decisions we take in coming days and weeks will be guided only by our national interests.
Europe has everything it needs to make it through the storm.
China announced this morning that from next week they will be imposing 34% tariffs on all US goods.
Die Bezeichnung, die sich jetzt immer stärker durchsetzt, dass dies ein Tag der Willkür war, sie wird sich noch in vielerlei Hinsicht bewahrheiten.
Stocks falling off a cliff for a second straight session and closing right about at the lows. All the major averages off 5.5% to 6% with the Nasdaq closing in bear market territory.
It is now becoming clear that tariff increases will be significantly larger than expected. And the same is likely to be true of the economic effects, which will include higher inflation and slower growth.
I guess another way to think about it is this, that, you know, the Titanic hit an iceberg by accident. This is the equivalent of steering the Titanic towards the iceberg.
Doch was möchte Donald Trump? Trump hat bis jetzt drei Ziele für seine Zölle genannt. Zum einen sollen die Zölle für Steuereinnahmen sorgen. Diese braucht Donald Trump, um das Haushaltsdefizit der USA zu senken, vor allem aber auch, um die Verlängerung der von ihm 2017 eingeführten Steuersenkungen zu finanzieren. Diese würden sonst Ende dieses Jahres auslaufen. Das zweite Ziel von Donald Trump ist, abgewanderte Produktionsbetriebe in die USA zurückzuholen. Das soll dann, wie er sagt, ein neues goldenes Zeitalter Amerikas einläuten. Und als drittes sollen außenpolitische Ziele erreicht werden. Zum Beispiel Konzessionen, wenn es darum geht, die Verteidigungsausgaben zu erhöhen. Jedes dieser Ziele ist sicherlich für sich genommen schon schwer genug zu erreichen. Aber alle drei gleichzeitig, so wie Trump es vorschwebt, tja, Skepsis ist dort sicherlich angebracht. Und deshalb schauen wir in dieser Folge genauer auf die Motivation von Donald Trump, auf die Erreichbarkeit der von ihm postulierten Ziele und wir werfen auch die Frage auf, wie denn eine vernünftige Reaktion der Europäischen Union auf die Zölle des Donald Trump aussehen sollte. Beginnen wir mit der Motivforschung. Bekanntlich kann nur derjenige, der die Motivation versteht, auch über eine Lösung nachdenken. Wir müssen also verstehen, was Donald Trump wirklich möchte, damit wir ihm eine Verhandlungslösung anbieten können. Wir wissen, dass Donald Trump sich schon seit Jahrzehnten an Handelsdefiziten der USA und den Partnern, die, wie er glaubt, die USA ausbeuten, stört. Am 2. September 1987 veröffentlichte er eine Anzeige in der New York Times, der Washington Post und dem Boston Globe. In dieser Anzeige konnte man unter anderem dieses hier lesen.
An das amerikanische Volk. Jahrzehntelang haben Japan und andere Nationen die Vereinigten Staaten ausgenutzt. Die Saga geht unvermindert weiter, während wir den Persischen Golf verteidigen, ein Gebiet, das für die Vereinigten Staaten aufgrund seiner Ölversorgung nur von geringer Bedeutung ist, von dem Japan und andere jedoch fast vollständig abhängig sind. Warum zahlen diese Nationen den Vereinigten Staaten nicht für die Menschenleben und Milliarden von Dollar, die wir für den Schutz ihrer Interessen verlieren? Die Welt lacht über Amerikas Politiker, während wir Schiffe schützen, die uns nicht gehören, die Öl transportieren, das wir nicht brauchen und das für Verbündete bestimmt ist, die uns nicht helfen wollen. Im Laufe der Jahre haben die Japaner unbelastet von den enormen Kosten ihrer Verteidigung, die die Vereinigten Staaten kostenlos übernehmen, eine starke und dynamische Wirtschaft mit beispiellosen Überschüssen aufgebaut. Es ist an der Zeit, unsere enormen Defizite zu beenden, indem wir Japan und andere, die es sich leisten können, dafür bezahlen lassen. Unser Weltschutz ist diesen Ländern Hunderte von Milliarden Dollar wert und ihr Nutzen von diesem Schutz ist weitaus größer als unserer. Lassen wir uns für den Schutz bezahlen, den wir ihnen als Verbündete gewähren. Helfen wir unseren Bauern, unseren Kranken, unseren Obdachlosen. Besteuert diese reichen Nationen, nicht Amerika. Beendet unsere enormen Defizite, senkt unsere Steuern und lasst Amerikas Wirtschaft wachsen, ohne von den Kosten für die Verteidigung derer belastet zu werden, die sich leisten können, uns für die Verteidigung ihrer Freiheit zu bezahlen. Lassen wir nicht zu, dass unser großartiges Land länger verspottet wird. Mit freundlichen Grüßen, Donald J. Trump.
37 Jahre später hat Donald Trump dann so gehandelt, wie er es bereits hier gefordert hat. Wer verstehen will, beziehungsweise versuchen möchte zu verstehen, wie die Regierung Trump tickt, der kommt um ein Papier des Vorsitzenden des Council of Economic Advisers seiner Regierung nicht herum. Bereits im November 2024, also bevor er Vorsitzender des Council of Economic Advisers wurde, veröffentlichte der Ökonom Stephen Miron ein Strategiepapier mit dem Titel A User's Guide to Restructuring the Global Trading System. Und das ist das Dokument, auf das alle Welt blickt, im Versuch, die Logik der Politik von Donald Trump zu erfassen. Wie immer finden Sie dieses Papier auch in den Shownotes verlinkt. Kann man also aus dieser Studie vom November letzten Jahres einen Sinn erschließen für das scheinbare politische Chaos? Steckt hinter dem Trump-Politik-Wahnsinn vielleicht doch eine Logik, eine Methode? Die kurze Antwort ist, bis zu einem gewissen Grad gibt es eine Logik, aber eben nur bis zu einem gewissen Grad. Schauen wir uns das Papier von Stephen Miron aus dem letzten November genauer an. Beginnen wir mit seiner Beschreibung des Problems, die ziemlich deckungsgleich ist mit jener von Donald Trump.
Die tiefe Unzufriedenheit mit der herrschenden Wirtschaftsordnung wurzelt in der anhaltenden Überbewertung des Dollars und asymmetrischen Handelsbedingungen. Diese Überbewertung macht US-Exporte weniger wettbewerbsfähig, US-Importe billiger und behindert die amerikanische Fertigung. Die Beschäftigung im verarbeitenden Gewerbe sinkt, da Fabriken schließen. Zwischen 2000 und 2011 verschwanden zwischen 600.000 und 1 Million Arbeitsplätze im verarbeitenden Gewerbe der USA aufgrund des China-Schocks, des zunehmenden Handels mit China. Unter Berücksichtigung weiterer Kategorien lag die Zahl der durch den Handel in diesem Jahrzehnt verdrängten Arbeitsplätze bei knapp 2 Millionen. Tatsächlich gingen auch viele Arbeitsplätze außerhalb des verarbeitenden Gewerbes verloren, die von der lokalen verarbeitenden Wirtschaft abhingen. Viele Arbeitsplatzverluste konzentrieren sich auf Bundesstaaten und bestimmte Städte, in denen alternative Beschäftigungsmöglichkeiten schwer zu finden waren. Viele berufstätige Familien können ihren Lebensunterhalt nicht mehr bestreiten und werden abhängig von staatlichen Zuwendungen oder Opioiden oder ziehen in wohlhabendere Gegenden. Die Infrastruktur verfällt, da der Staat sie nicht mehr unterstützt und Häuser und Fabriken liegen leer, Gemeinden verfallen.
Auch treue Hörer dieses Podcasts kennen diese Diagnose. Es war kein geringerer als Nobelpreisträger Angus Deaton, der in der Folge 214 Problemerkenntnis ohne Lösung mit diesen Entwicklungen auch die politischen Verwerfungen in den USA erklärte.
You know, the poor people in, say, manufacturing towns in the U.S. who lost their jobs and who lost their community, telling them that people in China have got better off doesn't really help them very much. And also the people in China who got better off don't vote in U.S. elections. So you're taking a terrible risk by alienating your own population, by encouraging this sort of thing. And what they might feel is they're giving involuntary foreign aid to poor people in China. And they didn't vote for it. They didn't ask for it. And their lives are being hurt by this. So it's not surprising that they're very resentful.
Neben diesen gesellschaftlichen und sozialen Gründen, die angeführt werden, um eine Reindustrialisierung der USA zu begründen, spielen natürlich auch geostrategische Überlegungen eine erhebliche Rolle. Es ist einfach wichtig, eine industrielle Basis zu haben, wenn man ein starkes Militär haben möchte.
Das Problem wird durch die Umkehrung des Endes der Geschichte und die Rückkehr nationaler Sicherheitsbedrohungen verschärft. Da es keine größeren geopolitischen Rivalen gab, glaubten die US-Führungskräfte, die Bedeutung des Rückgangs der Industrieanlagen minimieren zu können. Doch da China und Russland nicht nur Handels-, sondern auch Sicherheitsbedrohungen darstellen, ist ein robuster und gut diversifizierter Fertigungssektor erneut unerlässlich. Ohne Lieferketten zur Produktion von Waffen und Verteidigungssystemen gibt es keine nationale Sicherheit. Wie Präsident Trump argumentierte, wer keinen Stahl hat, hat kein Land.
That our steel industry is vital to our security and to our prosperity. If you don't have steel, you don't have a country.
Auch diese These haben wir bereits in diesem Podcast diskutiert, zuletzt mit Philip Pilkington im Podcast 202 mit dem Titel Angriff auf den Dollar. Was das Geostrategische betrifft, haben wir uns sehr ausführlich mit dem Thema beschäftigt, und zwar in Folge 184 mit dem Titel Der absolute Wirtschaftskrieg. Diese Folge, das darf ich verraten, ist bisher mit weitem Abstand die am meisten gehörte Ausgabe dieses Podcasts und es lohnt sich, diese auch heute noch zu hören. Doch kommen wir zurück zu Stephen Miron. Miron betont, dass ja Ökonomen überwiegend eben nicht in solchen sozialen, gesellschaftlichen und geopolitischen Kategorien denken.
Während viele Ökonomen solche externen Effekte nicht in ihre Analyse einbeziehen und sich daher gerne auf Handelspartner und Verbündete für solche Lieferketten verlassen, teilt das Trump-Lager dieses Vertrauen nicht. Viele Verbündete und Partner Amerikas unterhalten deutlich größere Handels- und Investitionsströme mit China als mit den USA. Können wir ihnen im Ernstfall wirklich vertrauen?
Kein geringerer als Nobelpreisträger Paul Krugman, besonderer Trump-Nähe sicherlich wenig verdächtig, hat in der New York Times zu dem ganzen Thema Folgendes geschrieben.
Es gibt zwei wichtige Gründe, warum eine begrenzte Industriepolitik wieder in Mode ist. Zum einen wird immer deutlicher, dass es wichtige positive Spillover-Effekte zwischen Technologieunternehmen gibt. Silicon Valley ist mehr als die Summe der einzelnen Unternehmen südlich von San Francisco. Es ist eine Art industrielles Ökosystem mit gemeinsamen Dienstleistungen, einem Pool an Fachkräften und Wissensaustausch. Wenn wir wollen, dass Amerika im Hochtechnologiebereich wettbewerbsfähig bleibt, brauchen wir staatliche Maßnahmen, die die Bildung dieser industriellen Ökosysteme fördern. Der andere, schwerwiegendere Grund für die Notwendigkeit einer Industriepolitik ist die Geopolitik. Um 2010 machten sich beispielsweise kaum Menschen Gedanken darüber, wie viel der weltweiten Produktion fortschrittlicher Halbleiter, die heute für fast alles unverzichtbar sind, in Taiwan konzentriert war. Heute wissen wir, dass das Zeitalter der großen Kriege noch nicht vorbei ist und es gefährlich ist, sich bei wichtigen Produkten auf Industriecluster zu verlassen, die leicht von potenziellen Gegnern bedroht werden können.
Womit die Ziele klar sind. Man möchte die Produktion wichtiger Güter auch in den USA. Man möchte mehr Beschäftigung im industriellen Sektor. Man möchte verloren gegangene Beschäftigung wieder zurückbekommen. Und man möchte damit auch die Gesellschaft in den USA politisch wieder stabilisieren. Diese Ziele bedeuten aber nicht, dass das Instrumentarium, welches angewendet wird, also die Zölle, auch dazu geeignet ist, diese Ziele zu erreichen. Doch schauen wir nochmal genauer auf die Ursachen. Was sind denn die Ursachen für die von Mirren diagnostizierte Entwicklung?
Da Amerika der Welt Währungsreserven zur Verfügung stellt, besteht eine Nachfrage nach US-Dollar und US-Staatsanleihen, die nicht auf Handelsausgleich oder die Optimierung risikoadjustierter Renditen ausgerichtet sind. Diese Reservefunktionen dienen der Erleichterung des internationalen Handels und bieten ein Vehikel für große Sparanlagen, die oft aus politischen Gründen und nicht zur Renditemaximierung gehalten werden. Ein Großteil der Reservenachfrage nach US-Dollar und US-Staatsanleihen ist in Bezug auf wirtschaftliche oder investitionsbezogene Fundamentaldaten unelastisch. Diese Phänomene spiegeln eine nach dem belgischen Ökonomen Robert Triffin beschriebene Triffin-Welt wider. In dieser Triffin-Welt sind Währungsreserven eine Form der globalen Geldmenge und die Nachfrage nach ihnen ist eine Funktion des globalen Handels und der Ersparnisse, nicht der inländischen Handelsbilanz oder der Renditemerkmale des Reservelandes.
Gemeint ist Folgendes. Normalerweise würden sich Zinsen und Wechselkurse so entwickeln, dass sich über Zeit Handelsströme ausgleichen. Also es gäbe nicht dauerhaft Überschüsse oder Defizite. Aufgrund der Tatsache aber, dass der US-Dollar die Weltwährung ist, ergibt sich eine Abweichung vom normalen Dollarwechselkurs und Zinsniveau. Und dies führt dann dazu, dass die USA dauerhaft ein Handelsdefizit haben. Und genau dieses Defizit müssen sie auch haben, damit sie der Welt ausreichend US-Dollar zur Verfügung stellen.
In einer Triffin-Welt muss der Produzent von Reservevermögen als Kehrseite des Exports von Reservevermögen anhaltende Leistungsbilanzdefizite hinnehmen. US-amerikanische Staatsanleihen werden zu Exportprodukten, die das globale Handelssystem antreiben. Durch den Export von US-Staatsanleihen erhält Amerika Devisen, die dann ausgegeben werden, in der Regel für importierte Waren. Amerika weist hohe Leistungsbilanzdefizite nicht auf, weil es zu viel importiert, sondern weil es US-Staatsanleihen exportieren muss, um Reservevermögen bereitzustellen und das globale Wachstum zu fördern.
Das sogenannte Triffin-Dilemma haben wir im Podcast auch schon öfters mal besprochen im Zusammenhang mit Bretton Woods, zuletzt in Folge 256. Bis zu einem bestimmten Punkt ist dieses Triffin-Dilemma aber kein Problem. Es wird erst dann zu einem Problem, wenn der relative Marktanteil des Reservelandes am globalen Bruttoinlandsprodukt sinkt.
Ist ein Reserveland im Vergleich zum Rest der Welt groß, wirken sich aufgrund seines Reservestatus keine signifikanten externen Effekte auf das Reserveland aus. Der Abstand zwischen Triffin-Gleichgewicht und dem Handelsgleichgewicht ist gering. Ist das Reserveland jedoch im Vergleich zum Rest der Welt kleiner, beispielsweise weil das globale Wachstum das Wachstum des Reservelandes über einen längeren Zeitraum übersteigt, bauen sich Spannungen auf und der Abstand zwischen Triffin-Gleichgewicht und Handelsgleichgewicht kann erheblich sein. Die Nachfrage nach Reservevermögen führt zu einer erheblichen Überbewertung der Währung mit realwirtschaftlichen Folgen.
So, was bedeutet das konkret? Der Status als Reservenation bringt drei wesentliche Konsequenzen mit sich. Eine etwas günstigere Kreditaufnahme, also tieferes Zinsniveau, eine etwas teurere Währung und die Möglichkeit, Sicherheitsziele über das Finanzsystem zu verfolgen. Kurz mal im Einzelnen. Beginnen wir mit der günstigeren Kreditaufnahme. Aufgrund der Tatsache, dass eine anhaltende, reservegetriebene Nachfrage nach US-amerikanischen Wertpapieren besteht, können die Vereinigten Staaten sich möglicherweise zu niedrigeren Renditen Kredite besorgen, als es sonst der Fall wäre. Der ehemalige Chef der US-Notenbank Ben Bernanke sprach beispielsweise ungefähr vor 20 Jahren von der sogenannten Sparschwemme. Also dem Motto, die Chinesen, die Deutschen, Japaner haben so viele Ersparnisse, legen die alle in den USA an und dies führt dazu, dass das Zinsniveau eben tiefer ist, als es sonst wäre. Es gibt also einen Zinsvorteil für die amerikanischen Schuldner aufgrund der Tatsache, dass die Welt gerne das Geld in den USA anlegt. Die zweite Nebenwirkung ist eine etwas zu hoch bewertete Währung. Wenn man den US-Dollar halten muss, dann wird er im Prinzip nachgefragt, obwohl er eigentlich schwächer sein müsste aufgrund des Handelsdefizites. Dies führt dazu, dass der Dollar zu hoch bewertet ist und natürlich deshalb auch US-Exporteure benachteiligt werden. Laut Internationalen Währungsfonds befinden sich weltweit ungefähr 7 Billionen US-Dollar an Devisenreserven in offizieller Hand. Und das, so die Logik, führt dazu, dass der Dollar eben relativ gesehen zu teuer ist. Das kostet Exporte und das kostet eben, wie Mirren beschrieben hat, Beschäftigung im verarbeitenden Gewerbe. Hier übrigens haken die ersten Kritiker ein und bezweifeln beispielsweise, dass der US-Dollar deutlich überbewertet ist. So schrieben die Analysten von Flossbach von Storch Anfang der Woche Folgendes.
Schon die Diagnose einer Überbewertung des US-Dollars ist fraglich. So zeigt zum Beispiel der aktuelle Big Mac-Index des Economist, der oft als Maß für die Kaufkraftparität verwendet wird, eine leichte Unterbewertung des US-Dollars gegenüber dem Euro. Zudem schwankt der reale effektive Wechselkurs des US-Dollars über die Zeit um einen stabilen Wert, was gegen eine strukturelle Überbewertung spricht. Der aktuell hohe Wert spiegelt vielmehr ein Defizit in der gesamtwirtschaftlichen Ersparnis wider, das vor allem von der Fiskalpolitik getrieben ist.
Fazit Analysten. Selbst wenn es gelänge, den US-Dollar künstlich zu schwächen, wäre damit nicht garantiert, dass sich die Leistungsbilanzdefizite verringern würden und die Industrie in den USA wieder wachsen würde. Bekanntlich wäre es aber nicht das erste Mal in der Geschichte, dass aufgrund einer unzureichenden Analyse der Probleme falsche Rezepte verfolgt werden. Doch kommen wir zurück zu Stephen Mirren. Die dritte Folge des Reservestatus ist eine machtpolitische. Er spricht von der sogenannten finanziellen Extraterritorialität. Was er damit meint, ist Folgendes. Da der US-Dollar so wichtig ist, haben die Amerikaner die Möglichkeit, andere zu sanktionieren. Sie können ihnen quasi bestimmte Zahlungen und Transaktionen verwehren. Sie können in das Zahlungssystem SWIFT intervenieren, können den Zugang zu US-Banken und zum US-Finanzsystem beschränken. Und all das würde so wirken wie sonst nur das Militär. Das heißt, um ihn zu zitieren, man könnte die Feinde schwächen, ohne einen einzigen Soldaten mobilisieren zu müssen. In Summe ergibt sich aber, so Stephen Mirren, ein Zielkonflikt.
Fasst man diese Eigenschaften der zur Verfügungstellung von Reserveassets zusammen, so bringt der Status Amerikas als Reservewährung bei anhaltender, preisunelastischer Nachfrage nach Reservevermögen, aber nur geringfügig günstigerer Kreditaufnahme die Belastung einer überbewerteten Währung mit sich, die die Wettbewerbsfähigkeit unseres Exportsektors untergräbt. Dem stehen die geopolitischen Vorteile gegenüber, die sich aus der Erreichung zentraler nationaler Sicherheitsziele zu minimalen Kosten durch finanzielle Extraterritorialität ergeben. Der Kompromiss besteht somit zwischen Exportwettbewerbsfähigkeit und finanzieller Machtprojektion.
In gewisser Weise ist da eindeutig etwas dran. Allerdings wird das Ausmaß meines Erachtens übertrieben. Und zwei Belege unterstreichen dies. Zum einen weisen beispielsweise auch Großbritannien oder Australien seit dem Ende des Bretton Woods-Systems ähnlich hohe Leistungsbilanzdefizite im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt auf wie die USA. Das heißt, man kann auch ein Defizit haben, ohne die Weltwährung zu stellen. Und der zweite Punkt, entwickelte Volkswirtschaften, mit den höchsten Leistungsbilanzdefiziten, wie eben USA, Großbritannien, Australien, zeigen sich dadurch aus, dass sie eine sehr liberale, lockere Kreditkultur haben. Das heißt, man kann sich besonders leicht verschulden und diese Möglichkeit, sich leicht zu verschulden, führt dazu, dass es mehr Konsum gibt im Vergleich zu Ländern ohne diese Möglichkeit, leicht an Kredite zu kommen. Im Kern kann man sagen, die wahre Ursache für die Handelsbilanzdefizite der USA liegt darin, dass die USA über ihre Verhältnisse leben. Womit wir bei der Frage sind, welcher Anteil des Leistungsbilanzdefizits lässt sich nun auf den Triffeneffekt zurückführen? Man weiß es nicht, aber die Vermutung liegt nahe, eindeutig geringerer, als Stephen Murren annimmt. Das Gleiche gilt auch für den US-Überkonsum. Ist der wirklich nur die Folge von zu tiefen Zinsen oder liegt es einfach an der Verschuldungskultur der Amerikaner? Generell kann man aber sagen, dass die USA durchaus Symptome eines alternden Imperiums aufweisen. Der US-amerikanische Ökonom Charles Bekindelberger hat bereits 1973 diskutiert, welche Indikatoren dafür sprechen, dass ein Imperium an Macht verliert. Er blickte damals natürlich zurück in die Geschichte auf den Untergang des britischen Imperiums. Der erste Indikator ist für ihn eine Neigung, die eigene Währung abzuwerten und Probleme mit Gelddrucken zu lösen. Ich denke, da kann man bei den USA einen Haken dran machen. Das zweite Kriterium für ihn ist eine außenpolitische Überdehnung, vor allem auch eine militärische. Auch hier darf man wahrscheinlich bei den USA einen Haken daran machen, ist doch nicht sicher, dass die USA wirklich in einem Konflikt beispielsweise mit China bestehen könnten. Der dritte Indikator aus Sicht von Kindelberger ist eine zunehmende Finanzialisierung der Wirtschaft und ein Niedergang des verarbeitenden Gewerbes. Auch hier kann man bei den USA sicherlich einen dicken Haken machen. Der nächste Punkt ist der Verlust an Energieunabhängigkeit. Dies ist nur ein Punkt, der sicherlich auf die USA nicht zutrifft. Im Gegenteil, konnten sie doch in den letzten Jahren ihre Energieautonomie deutlich steigern. Ein weiterer Punkt ist politische Korruption oder eben Polarisierung. Und ich denke, wenn wir auf die USA blicken, kann man durchaus sagen, dass dort die Polarisierung deutlich zugenommen hat. Nicht zuletzt zu sehen angesichts der Tatsache, dass Donald Trump wieder im Weißen Haus sitzt. Und der letzte Punkt aus Sicht von Kindelberger ist der Verlust an technologischer Führung. Auch hier gibt es gemischte Signale. Wir hatten es diskutiert. Blickt man auf die Analyse des australischen Think Tanks bezüglich des Critical Technology Trackers, so stellt man fest, dass die USA relativ zu China deutlich an Boden verloren haben. Von der EU wollen wir in dem Zusammenhang gar nicht sprechen. Mit anderen Worten, wenn die Geschichte ein Anhaltspunkt ist, folgen die USA lediglich dem Schema eines alternden Imperiums. Und das Handeln von Donald Trump ist sicherlich nicht geeignet, den Niedergang des Imperiums zu verlangsamen. Im Gegenteil. Und seine Problemanalyse ist wohl nicht richtig. Denn die Probleme, die er versucht zu bekämpfen, sind vor allem die Folge einer übermäßigen Neigung zu Konsum und zu Investitionen auf Pump und eben auch die Folge eines Mangels an geldpolitischer Disziplin. Doch was soll nun helfen, die USA wieder zu reindustrialisieren? Stephen Murren nennt folgende Hebel.
Wenn Amerika den Status quo nicht hinnehmen will, wird es Maßnahmen ergreifen, um ihn zu ändern. Es gibt im Großen und Ganzen unilaterale und multilaterale Ansätze, sowie Ansätze, die sich auf Zölle oder Währungen konzentrieren. Unilaterale Lösungen haben eher unerwünschte Nebenwirkungen wie Marktvolatilität. Multilaterale Lösungen mögen weniger volatil sein, bringen aber die Schwierigkeit mit sich, Handelspartner mit ins Boot zu holen, was die potenziellen Gewinne aus einer Systemumgestaltung schmälert. Unilaterale Politik bietet mehr Flexibilität für schnelle politische Veränderungen. Multilaterale Politik ist schwieriger umzusetzen, ermöglicht aber die Gewinnung ausländischer Entscheidungsträger zur Reduzierung der Volatilität. Der US-Dollar ist vor allem deshalb eine Reservewährung, weil Amerika Stabilität, Liquidität, Markttiefe und Rechtsstaatlichkeit bietet. Diese Eigenschaften machen Amerika mächtig genug, weltweit physische Macht auszuüben und die globale internationale Ordnung zu gestalten und zu verteidigen.
Und diese Macht soll nun auch genutzt werden.
Sowohl die Zölle als auch die Währungspolitik zielen darauf ab, die Wettbewerbsfähigkeit der amerikanischen Fertigung zu verbessern und so unsere Industrieproduktion zu steigern sowie die Gesamtnachfrage und Arbeitsplätze aus dem Rest der Welt in die USA zu verlagern. Diese Maßnahmen werden voraussichtlich nicht zu einer nennenswerten Rückverlagerung von Industrien mit geringer Wertschöpfung wie der Textilindustrie führen, in denen andere Länder wie Bangladesch weiterhin komparative Vorteile haben werden. Sie können jedoch dazu beitragen, den amerikanischen Vorsprung in der Fertigung mit hoher Wertschöpfung zu sichern, weiteres Offshoring zu verlangsamen und zu verhindern und möglicherweise die Verhandlungsposition zu stärken, um Vereinbarungen mit anderen Ländern zur Öffnung ihrer Märkte für amerikanische Exporte oder zum Schutz amerikanischer Rechte am geistigen Eigentum zu erreichen.
Und wie konkret soll das funktionieren?
Handelsökonomen argumentieren, dass die Einführung eines positiven Zollniveaus für eine große Volkswirtschaft bis zu einem gewissen Grad moderat wohlfahrtssteigernd wirkt. Klassischerweise können moderate Zölle die Wohlfahrt steigern, da eine geringere Nachfrage aus dem zollerhebenden Land die Preise der importierten Güter drückt. Dabei gibt es einen optimalen Zollsatz. Zu diesem Zeitpunkt hat das Land alle möglichen Vorteile der Zölle ausgeschöpft und ein höherer Zollsatz mindert die Wohlfahrt. Studien weisen darauf hin, dass der optimale Zoll für die Vereinigten Staaten unter plausiblen Parametrisierungen bei etwa 20% liegt. Solange Zölle 50% nicht überschreiten, wirken sie im Vergleich zu einem völlig offenen Handel immer noch wohlfahrtssteigernd.
Das mit der steigenden Wohlfahrt hängt allerdings an einer kleinen Nebenbedingung.
Wenn die USA einen Zoll erheben und andere Nationen ihn hinnehmen, kann dies insgesamt wohlfahrtssteigernd wirken. Vergeltungszölle verursachen jedoch zusätzliche Kosten für Amerika und bergen das Risiko von Zöllen, die über optimale Zölle hinausgehen und zu einem Zusammenbruch des Welthandels führen. Vergeltungszölle anderer Länder können den Wohlfahrtsvorteil der Zölle für die USA zunichte machen. Daher ist es von großer Bedeutung, Vergeltungszölle zu verhindern.
Kein Wunder, dass US-Finanzminister Scott Bessent gleich nach der Ankündigung der Zölle vor eben solchen Vergeltungszöllen gewarnt hat. Nach dem Motto, dann legen wir noch was drauf.
One of the messages that I'd like to get out tonight is everybody sit back, take a deep breath, don't immediately retaliate. Let's see where this goes, because if you retaliate, that's how we get escalation. They are the surplus countries. The surplus countries traditionally always lose any kind of a trade escalation. So I did, as a student of economic history or a professor of economic history, I advise against it.
Es sieht nun aber nicht so danach aus, als würde die Welt einfach sagen, okay, wir zahlen eure Zölle und erheben keine Gegenzölle. Stephen Miron zeigt sich trotzdem optimistisch.
Es ist nicht klar, ob man das Scheitern dieser Abschreckung als negatives Ergebnis betrachten sollte. Angenommen, die USA heben Zölle auf NATO-Partner und drohen, ihre gemeinsamen NATO-Verteidigungsverpflichtungen zu schwächen, falls sie mit Vergeltungszöllen belegt werden. Wenn Europa Vergeltungsmaßnahmen ergreift, aber gleichzeitig seine eigenen Verteidigungsausgaben und Kapazitäten drastisch erhöht, was die Belastung der USA für die globale Sicherheit verringert und eine Überdehnung unserer Kapazitäten verhindert, hätten wir mehrere Ziele erreicht. Europas stärkere Rolle bei der eigenen Verteidigung ermöglicht es den USA, sich stärker auf China zu konzentrieren, das für Amerika eine weitaus größere wirtschaftliche und nationale Sicherheitsbedrohung darstellt als Russland und gleichzeitig Einnahmen zu generieren.
Und das könnte dann auch die Basis sein, um andere Konzessionen zu erreichen.
Historisch gesehen waren multilaterale Währungsabkommen das wichtigste Mittel, um gezielte Veränderungen des Dollarkurses durchzusetzen. Das Plaza-Abkommen von 1985, in dem die USA, Frankreich, Deutschland, Japan und Großbritannien koordiniert eine Schwächung des Dollars beschlossen, und das Louvre-Abkommen von 1987, das diese Schwäche stoppte, gelten allgemein als erfolgreiche Ansätze zur Anpassung des Währungsniveaus. Derzeit gibt es wenig Grund zu der Annahme, dass Europa oder China einer koordinierten Stärkung ihrer Währungen zustimmen würden. Man bedenke aber, dass Präsident Trump Zölle als Verhandlungsmacht für Abkommen betrachtet. Es ist leichter vorstellbar, dass Handelspartner wie Europa und China nach einer Reihe von Strafzöllen empfänglicher für eine Art Währungsabkommen im Austausch für eine Zollsenkung werden.
Womit wir zum sogenannten Mar-a-Lago-Abkommen kommen, benannt nach Donald Trumps Wohnsitz in Florida.
Da Währungsabkommen üblicherweise nach den Orten benannt sind, an denen sie ausgehandelt werden, wie Bretton Woods und Plaza, werde ich das mögliche Abkommen unter der Trump-Administration, wie andere es getan haben, mit etwas poetischer Freiheit als das voraussichtliche Mar-a-Lago-Abkommen bezeichnen. Das Mar-a-Lago-Abkommen könnte auf folgenden Grundsätzen basieren. Erstens, Sicherheitszonen sind ein öffentliches Gut und die darin eingeschlossenen Länder müssen es durch den Kauf von Staatsanleihen finanzieren. Zweitens, Sicherheitszonen sind ein Kapitalgut. Sie werden am besten durch Jahrhundertanleihen, nicht durch kurzfristige Schuldverschreibungen finanziert. Drittens, Sicherheitszonen sind mit Stacheldraht umzäunt. Wenn Sie keine langfristigen Anleihen kaufen, werden Sie durch Zölle ferngehalten. Präsident Trump wird verlangen, dass sich Ausländer an der Finanzierung der von den USA bereitgestellten Sicherheitszone beteiligen. Ein Rückgang des Dollarwerts trägt zur Schaffung von Arbeitsplätzen im verarbeitenden Gewerbe in Amerika bei und verlagert die Gesamtnachfrage vom Rest der Welt in die USA.
Also alles nur, um uns dazu zu bewegen, den US-Staat langfristig zu finanzieren? Skepsis bleibt angebracht. Sogar so kann man sagen, das Ganze passt nicht zusammen. Entweder ich möchte mehr Einnahmen haben, da müssen die Zölle bleiben, oder aber ich möchte andere Konzessionen, dann habe ich aber nicht die Einnahmen. Naja, wir werden sehen, wie es weitergeht. Auf jeden Fall können wir festhalten, dass das Ganze bereits jetzt erheblichen Schaden angerichtet hat. 4 Folgen dürften wir erleben. Zum einen verstärkt die Handlungen von Donald Trump den ohnehin schon bestehenden Trend zur Deglobalisierung. Und diese Deglobalisierung führt zu zunehmenden Ineffizienzen. Also Lieferketten, das ganze Thema kennen Sie alles. Und damit dürfte es mittelfristig auch zu höheren Inflationsraten führen. Zweitens führt die Politik zu einem schwächeren US-Dollar. Das konnte man bereits am Donnerstag beobachten. Und das ist natürlich auch eine Absicht des ganzen Vorgehens. Dennoch ist die Frage, ob der schwächere US-Dollar wirklich in eine Welt passt, in der man gleichzeitig hohe Wachstumsraten der Wirtschaft erreichen möchte. Denn normalerweise geht ein schwacher Dollar immer mit schwachem Wirtschaftswachstum einher. Wahrscheinlich führt das Ganze somit dazu, dass wir ein höheres nominales Wachstum haben werden, bei einem schlechteren Mix, das heißt weniger Realwachstum und mehr Inflation. Kurzfristig kann es sein, dass wir in Europa erst einmal eher einen deflationären Schock erleben aufgrund der Umleitung von anderen Exporten nach Europa. Aber perspektivisch ist klar, dass die Geldpolitik lockerer sein wird, um das zu kompensieren und wir deshalb eher in einem Umfeld sein werden mit höheren Inflationsraten. Und schließlich, das ist der wichtigste Punkt, führt das Ganze dazu, dass die früheren Verbündeten jetzt wissen, wir stehen alleine, wir müssen uns um uns selbst kümmern. Das hat ja bereits begonnen in Deutschland und Europa mit den Bemühungen, die Verteidigungsanstrengungen zu erhöhen. Und wir werden es auch in anderen Bereichen sehen. So konnten wir bereits letzte Woche sehen, wie Südkorea, Japan und China sich getroffen haben, um zu beraten, wie sie gemeinsam auf die erwarteten Zölle reagieren würden. Und wer die Region kennt, weiß, dass die Japaner, die Chinesen und die Koreaner normalerweise nicht ganz so dicke sind. Vor dem Hintergrund, es passiert etwas, was eigentlich den Trend Richtung multipolarer Welt beschleunigt. Und genau das Gegenteil von dem ist, was eigentlich das Ziel einer rationalen US-amerikanischen Politik sein sollte. Doch kommen wir zur EU. Wie sollte die EU nun reagieren? Darüber spreche ich mit keinem geringeren als mit dem Handelsexperten Professor Gabriel Felbermayr. Bevor ich zu meinem Gespräch mit Professor Gabriel Felbermayr komme, noch dieser Hinweis. Wenn Sie weiterhin zu den Themen Wirtschaft, Politik und Finanzen rund um die Uhr auf dem Laufenden sein möchten, aber noch kein Handelsblatt-Abo haben, dann gibt es unter handelsblatt.com/mehrperspektiven zurzeit ein attraktives Angebot. Für nur 1 Euro können Sie 4 Wochen lang auf alle Inhalte zugreifen und sich von der journalistischen Qualität des Handelsblatts überzeugen. Den Link zum Angebot finden Sie wie immer auch in den Shownotes. Doch nun zu meinem Gespräch mit Professor Gabriel Felbermayr.
Professor Gabriel Felbermeier ist Direktor des Österreichischen Institutes für Wirtschaftsforschung in Wien und Universitätsprofessor an der Wirtschaftsuniversität Wien. Von 2010 bis 2019 leitete er das IFO-Zentrum für internationale Wirtschaft an der Universität München, wo er auch als ordentlicher Professor für internationale Wirtschaft tätig war. Von 2019 bis September 2021 führt er das Kiel-Institut für Weltwirtschaft als Präsident. Seine Forschungs- und Beratungstätigkeit konzentriert sich auf Fragen der internationalen Handelstheorie und Politik, der Arbeitsmarktforschung, der europäischen Wirtschaftsintegration und auf aktuelle Themen der Wirtschaftspolitik. Professor Felbermeier war zuletzt in Folge 268 zu Gast, als es bereits um den richtigen Umgang der EU mit Donald Trump ging. Im letzten Jahr erschien sein gemeinsam mit Martin Bramel verfasstes Buch »Der Freihandel hat fertig« im Almathea Verlag.
Sehr geehrter Professor Felbermeier, ich freue mich ausgesprochen, Sie erneut in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
Immer sehr gern, Herr Stelter.
Ja, über diese Day After kann man jetzt sagen. Also wir sprechen uns am Donnerstagmorgen. Ich glaube, wir waren beide gleichermaßen überrascht, ob der Sätze. Es sah doch eigentlich lange so aus, als wäre es noch harmlos. Aber jetzt hat Donald Trump richtig zugeschlagen, oder?
Ja, das kann man sagen. Also er hat eher auf der Upper Side sozusagen überrascht. Die 20%, die wir in Europa ausgefasst haben, die sind vielleicht gar nicht einmal so die Überraschung, aber dass es doch sehr viele Länder gibt, die deutlich stärker betroffen sind, asiatische Länder, und dass es diesen 10% Mindestzoll gibt auf alles sozusagen, das ist dann doch mehr, ja.
Mehr schon, aber die Frage ist, was bedeutet das eigentlich für die Weltwirtschaft? Ich meine, bedeutet das jetzt, dass wir wie in den 30er Jahren in eine schwere Krise stürzen können? Oder ist es eigentlich nicht mehr so wichtig, was die Amerikaner machen, weil der Anteil der Amerikaner in der Weltwirtschaft zwar hoch ist, aber nicht mehr so dominant?
Ja, es ist so, dass natürlich dieser Zollhammer ein gewaltiges Ausmaß hat. Also Kollegen vom Peterson-Institut in Washington sprechen davon, dass das die größte Erhöhung Durchschnittszoll ist in den letzten 100 Jahren. Ja, also das ist schon gewaltig. Jetzt natürlich ist die USA nicht mehr so zentral für die Weltwirtschaft, wie das vielleicht in den 70er, 80er Jahren gewesen wäre. Aber in der Zwischenkriegszeit war die USA ja auch nicht der Anker. Ja, also das war wichtig, aber die Zentralität, weil der Handel insgesamt ja nicht so ausgeprägt, die Verflechtung der Wertschöpfungsketten nicht so ausgeprägt. Dieser amerikanischen Zollpolitik, der wohnt schon ein gewaltiges Risiko inne. Nicht? Es kommt jetzt sehr, sehr, sehr darauf an, wie die anderen Länder reagieren. Richtung Amerika reagieren, aber auch untereinander. Denn jetzt natürlich, die Europäer sehen Zölle gegenüber den USA, die Chinesen, viele Japaner sehen noch höhere Zölle gegenüber den USA. Und das führt vermutlich schon dazu, dass in Europa die Importe aus diesen noch stärker belasteten Ländern zunehmen. Was machen wir jetzt? Erhöhen wir da die Zölle jetzt gegenüber Taiwan, Vietnam, Bangladesch, Kambodscha, China, Japan? Nicht? Also die Frage ist, entsteht sozusagen aus diesem amerikanischen Anstoß auch ein Zollkrieg zwischen Ländern, die bis jetzt sozusagen eigentlich gar nicht aktiv involviert sind. Und das war ja auch ein Thema in der Zwischenkriegszeit. Also ist diese Spirale eine, die nicht nur zwischen USA und den anderen Ländern, sondern auch überhaupt multilateral ins Laufen gerät, ist diese Spirale da oder nicht? Und dann muss es jetzt wirklich maßvoll und verantwortungsvoll zugehen, damit man vermeidet, dass die Weltwirtschaft in eine größere Krise rutscht.
Es ist ein interessanter Punkt. Ich habe eine Studie gesehen, da wurde gezeigt, wie viele Jahre dauert es, bis ein Land den Verlust an Absatz in den USA durch Wachstum an anderen Märkten wettgemacht hat. Das ist eine Studie von IMD aus Lausanne. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter und sagen natürlich, gerade China hatte jetzt schon, wir hatten das ja mal besprochen, die haben ja schon Druck auf Europa ausgebaut und die haben ja schon das Thema der Strafzölle. Sehen Sie das Risiko, dass quasi sozusagen der Druck, der Exportdruck, gerade bei China ist relevant, Richtung Europa entsprechend zunimmt? Und da müssten wir wahrscheinlich reagieren, oder?
Genau, das ist das große Thema, dass die USA, die zwar weniger wichtig sind, als sie vielleicht noch vor 20, 30 Jahren waren, dass der Handelskonflikt dort nicht isoliert bleibt, sondern dass jetzt eben zwischen China und Europa die Dinge sich verschärfen, weil sich Europa schützen muss gegen massive Exportschübe aus China. Das ist eine große Sorge. Und wenn die Sorge sich realisiert, dann sind diese Rechnungen des IMD nicht ausreichend. Weil dann, ja, mag schon sein, dass man den Handel mit den USA ausgleichen kann. Aber was man nicht ausgleichen kann, ist, wenn die ganze Welt in eine protektionistische Spirale hineingerät. Und das ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen. Da braucht es jetzt sowas wie sozusagen Schulterschluss der G19. Also all die Länder, die von den USA angegriffen werden, handelspolitisch gestern, die müssen sich auch sozusagen in einer Koalition versammeln und ausschließen, dass sie diesen Handelskrieg jetzt auch in ihre eigenen Reihen hineintragen lassen. Wenn das passiert, dann hätten wir ja nicht nur bilateral mit den USA diese massiven Störungen im internationalen Geschäft, sondern multilateral. Und das wäre ungleich schädlicher noch für das Wachstum dieser Welt.
Es gibt ja dahingehend Hoffnung. Ich habe gesehen, Japan, Südkorea und China haben sich schon mal getroffen gehabt, um sich abzustimmen, was ja sehr erstaunlich ist, weil sind ja nicht gerade Länder, die sonst immer so freundlich miteinander umgegangen sind. Aber bevor wir jetzt noch ein bisschen spekulieren, wie wir reagieren sollten von europäischer Seite, Sie sind ja Handelsexperte. Generell, gibt es überhaupt eine Logik, Zölle zu erheben? Und dann gibt es überhaupt ein bisschen einen Grund der Logik, warum die Amerikaner jetzt sagen, wir müssen unsere Zölle erhöhen? Weil ich habe auch gesehen, dass die Amerikaner in der Tat mit das tiefste Zöllniveau hatten, auch verglichen mit Europa. Also die Frage ist, gibt es überhaupt eine ökonomische Logik? Und wenn ja, wie ist es in den USA? Hat Trump einen Punkt oder ist es völlig irrational?
Also es gibt, ich würde mal sagen, es gibt drei Argumente, die man durchaus in Stellung bringen kann. Das Argument Nummer eins ist, dass die Amerikaner aufgrund historischer Gegebenheiten sehr niedrige Importzölle hat, der Rest der Welt höhere, auch Europa höhere, wenn auch nur geringfügig im Durchschnitt. Und das aber die normale Verhandlungslogik, also ich lasse dir 3% nach, du lässt mir 3% nach, für die USA nicht mehr funktioniert, weil sie schon fast überall auf Null sind. Also wenn ich niedrige Zölle habe, was soll ich denn dann im normalen Verhandlungsspiel noch geben? Negativzölle, das wäre ja eine Importförderung, schwer vorzustellen. Deswegen eben das Errichten einer Drohkulisse, um die Handelspartner zu zwingen, ihrerseits ihre Zölle herunterzunehmen. Das ist sozusagen eine gutmütige Interpretation dessen, was wir sehen und auch ein Quell der Hoffnung. Ich würde ja lieber sehen, dass zwischen Europa und USA überhaupt keine Zölle angewandt werden, egal wie das dazu kommt. Von mir aus soll der Trump drohen. Nicht? Wenn wir im Schatten dieser Drohung ein Freihandelsabkommen mit den USA erreichen, würde mich das freuen. Ja, so, das ist erst eine zweite Logik, die man sagen kann, ist ja, es könnte schon natürlich unfaires, illegitimes Verhalten der Handelspartner geben. Das ist im WTO-Recht ja durchaus auch kodifiziert. Dumpingverhalten, illegitime Subventionen, Währungsmanipulation. Da ist das internationale Handelsrecht, seitdem wir es haben, eigentlich durchaus bereit. Schutzzölle in einem bestimmten Ausmaß, die muss man dann nach Due Process sozusagen berechnen. Da kann man nicht irgendwas setzen oder würfeln, so wie das jetzt ein Stück weit hier aussieht in den USA. Aber das ist das zweite Element. Und das dritte Element, das man auch in Stellung bringen kann, hat was mit den sogenannten Optimalzöllen zu tun. Mit der Vorstellung, dass man mit dem Erheben von Zöllen das Austauschverhältnis mit dem Ausland zu seinen eigenen Gunsten beeinflussen kann. Also die Amerikaner kaufen Autos aus Deutschland. Wenn sie die mit hohen Zöllen belegen, dann werden die deutschen Autokonzerne sagen, okay, wir reduzieren unsere Listenpreise für die USA. Wir wollen ein bisschen unseren Marktanteil verteidigen. Und dann kommen die 25% Zölle auf einen niedrigeren Listenpreis. Die Preise steigen gar nicht so stark in den USA. Und der Zoll wird zum Teil in Deutschland absorbiert. Das ist eine sehr merkantilistische, sehr unilaterale Strategie. Aber
das ist aber, glaube ich, das, was Herr Schwab auch betont. Nicht?
Das kann man machen, genau. Und was man natürlich auch noch, sozusagen, was den Nutzen dieser Optimalzolllogik auch nochmal erhöhen kann, ist, wenn man die Zolleinnahmen, die dann fließen, nutzt, um sehr verzerrende andere Steuern im Inland abzubauen. Nicht? Also in Deutschland würde man sagen, am verzerrendsten sind unsere sehr hohen Steuern und Abgaben auf den Faktor Arbeit. Das ist nicht klar, sozusagen, was schädlicher ist. Ne? Also die Verzerrungen, die durch die Zölle entstehen oder die Verzerrungen durch die massive Besteuerung des Faktors Arbeit. Die USA haben gar keine so hohen Steuern. Ne? Da kommt sehr darauf an, was jetzt mit diesem Volumen von Zöllen gemacht wird. Wenn das einfach zurückverteilt wird, so lampsam, dann hat das keine Wirkung. Wenn man aber gezielt dort Steuern senkt, wo sie besonders schädlich sind in anderen Bereichen, dann könnte dieses Optimalzoll-Argument noch ein Stück stärker greifen. Also es gibt schon diese Argumente, aber gerade beim Optimalzoll wird dort eben unterstellt, dass sich die Handelspartner nicht wehren. Nicht? Und es gibt seit den 50er Jahren eine große Literatur, die fragt, können Länder Handelskriege gewinnen? Ein Handelskrieg heißt, ich greife an, aber der Handelspartner wehrt sich mit weiteren Zöllen. Das ist dann diese Spirale. Kann man eine solche Spirale gewinnen? Der Stand sozusagen der Wissenschaft ist eigentlich, selbst für ein Land mit der Größe der USA ist das ganz, ganz, ganz schwierig. Da müsste man schon Marktanteile haben in der Weltwirtschaft, die über 50% gehen oder so, damit man eine Chance hat, einen solchen Handelskrieg zu gewinnen. Also die Argumente, die genannten, die gibt's, aber sie drehen sozusagen das Blatt vermutlich für die USA nicht.
Sie haben die WTO erwähnt. Mein Verständnis war, die WTO ist ein zahnloser Tiger, funktioniert nicht. Und da bin ich jahrelang in Schiedsverfahren und am Ende sagen die USA, ich akzeptiere das Urteil ohnehin nicht.
Genau, das ist der Status quo in der WTO. Ich wollte jetzt gar kein Loblied auf die WTO singen, sie ist de facto.
Ich will aber nur sagen, als Donald Trump könnte ich jetzt sagen, auf die WTO kann ich vergessen, weil die hilft mir eh nicht.
Ja, das ist ein Argument, das er macht, das stimmt. Also ich will gar nicht sagen, dass die WTO funktioniert. Ja, das tut sie nicht. Sie haben die Argumente ja genannt. Mein Punkt war nur, es gibt sozusagen in der Handelspolitik Argumente, die es Ländern auch durchaus erlauben, Zölle zu erheben, wenn man eben Praktiken nachweisen kann. Ob man das jetzt durchbringt bei der WTO und wie lange das dauert etc., das ist eine ganz andere Frage. Aber es gibt diese Begründungen. Wenn ich jetzt aber auf die Liste, also auf die Tafel, die Trump gezeigt hat, blicke, ja, und dann Europa 39%, sagt er, nicht? Und die Hälfte davon hängt er uns jetzt mit Zöllen um. Diese 39%, normalerweise müsste man, wenn man sozusagen die Logik des Handelsrechts verfolgen würde, müsste man Produkt für Produkt zeigen, wo sind die illegalen Subventionen der Europäer, wo wird Dumping betrieben, wo gibt es plötzliche und übermäßige Importschwemmen in den USA, nicht? Und dann kann man nach üblichen Methoden ausrechnen, was da die Gegenzölle sein müssten. 39%, die in Europa unterstellt werden, 46 in Japan, die sind irgendwie gewürfelt. Das kann keiner nachvollziehen, wie man auf diese Zahlen kommt. Also ganz offensichtlich hat man nicht nach nachweisbaren, sozusagen unfairen oder illegitimen Handelspraktiken gesucht, sondern, keine Ahnung, nicht? Man sagt Mehrwertsteuer in Europa 20% vielleicht im Durchschnitt, hopp, hinein, ja? Das ist schon mal die Hälfte nur 39. Und dann werden irgendwelche nicht-tarifären Barrieren unterstellt. Normalerweise müsste man, wenn man sozusagen den Gepflogenheiten folgt, müsste man jetzt eine sehr, sehr detaillierte Analyse für jedes Land vorlegen und zeigen, woher diese Zahl kommt. Das wird sehr spannend, ob es überhaupt eine Analyse gibt und wie die aussieht. Ja, ist jedenfalls weit weg entfernt von dieser normalen zollpolitischen Logik, über die wir gerade gesprochen haben.
Die Geschichten mit Donald Trump sind ja, dass er sich schon seit den 70er Jahren darüber aufregt, dass auf der Fifth Avenue BMW, Mercedes und Porsche fahren und nicht umgekehrt in Paris und Berlin. Auf der anderen Seite natürlich schon so, die USA fahren ja nun sehr lange schon, Jahre, jahrzehntelange Defizite in der Leistungsbilanz. Also sie haben einen Überschuss bei Services, ein Defizit bei Waren. Im Gegenzug bauen Ausländer immer mehr Vermögensforderungen gegen die USA auf, beziehungsweise erwerben US-Vermögenswerte. Und die Nettoinvestitionsposition der USA ist ja auch drastisch verschlechtert. Vor 20, 30 Jahren waren die noch großer Nettogläubiger und heute sind sie eigentlich faktisch nette Schuldner gegenüber der Welt. Also sind diese dauerhaften Ungleichgewichte, also China, Japan, Deutschland, Überschüsse, USA, Australien, UK, um einige zu nennen, sind die Problem oder don't they matter?
Sie sind schon ein Problem. Also ich glaube, insgesamt sind große Ungleichgewichte etwas, das die Stabilität des Weltwirtschaftssystems bedrohen können. Nicht? Also wenn aus irgendwelchen Gründen auf den Kreditmärkten, auf den Kapitalmärkten Störungen auftreten und es gibt diese großen Bruttopositionen, dann kann eben der Crash viel größer werden, als wenn die Dinge etwas ausgeglichen wären. Aber aus der US-Perspektive, die Amerikaner fahren schon lange diese Defizite. Ja, sie akkumulieren sich natürlich und die sogenannte Netto-Auslandsvermögensposition der Amerikaner verschlechtert sich jedes Jahr durch diese Defizite. Aber eine Sache ist sehr interessant, die Netto-Auslandsvermögen der Amerikaner verschlechtern sich weniger stark als die Leistungsbilanzdefizite. Weil die Amerikaner, das zeigt die Forschung sehr, sehr klar, da gibt es unzählige Studien, weil die Amerikaner sich sehr, sehr günstig verschulden können, um ihre Leistungsbilanzdefizite zu finanzieren, gleichzeitig aber in der Welt Kapitalstöcke haben, ja, die gut rentieren. Nicht? Die Amerikaner haben allein in Europa Primäreinkommen generiert im Jahr 23, glaube ich, von 400 Milliarden Euro. Ja, also sie haben hochrentable Investitionen im Ausland, verschulden sich mit dem berühmten dummen deutschen Geld, ja, und das erlaubt ihnen große Leistungsbilanzdefizite zu fahren. Aber die Netto-Schuldenposition der Amerikaner, die steigt weniger stark. Ja? Das hat mit diesem Dollarprivileg zu tun, das Trump jetzt aber auch anzugreifen scheint. Also er legt damit, würde ich sagen, wirklich die Axt an einen Wohlstandsquell der Amerikaner, der sich eben darin äußert, dass die Amerikaner das einzige Land der Welt wahrscheinlich sind, das sich dauerhaft Jahr für Jahr mehr Konsum leisten kann, als es produziert, also sprich Leistungsbilanzdefizite fährt, ohne dass das verheerende Konsequenzen hat auf die Zinsen oder auf die Stabilität des Finanzmarktes in den USA. Also das ist ein Privileg, das den Amerikanern erlaubt, diese Defizite zu fahren. Über die Größenordnungen kann man vielleicht ein bisschen sprechen, aber Defizite sind aktuell, die Amerikaner sind jetzt ja aktuell auch nicht historisch hoch. Nicht? Die waren schon viel höher in Prozent des BIP in der Vergangenheit. Also deswegen wäre ich da eigentlich, wir würden sehr gerne ein Euro-Privileg haben, das uns erlaubt, Konsum in Europa zu haben, den wir nicht durch eigene Produktion abdecken und das über Jahrzehnte dadurch finanzieren, dass wir die Welt mit Liquidität versorgen. Es fällt mir sehr schwer, dieses Klagelied der Amerikaner oder mancher Amerikaner, also von den Unis hört man das ja sowieso nicht, ne? Das ist dieser Steven Moran und andere, aber dieses Klagelied über die Rolle des Dollars in der Weltwirtschaft zu verstehen, jedes andere Land der Welt würde sich sozusagen alle Finger ablecken, wenn sie eine Weltwährung besäßen, wie es der Dollar ist.
Also ich möchte mal versuchen, nochmal zu übersetzen, was Sie gerade gesagt haben. Im Prinzip sagen Sie, ich erfinde jetzt mal Zahlen, die Sie nicht genannt haben, die Amerikaner haben ein Defizit von 1.000. Eigentlich müsste die Nettovermögensposition um 1.000 sich verschlechtern. Sie verschlechtert sich aber nur um 500, weil 500 die dummen Deutschen und die dummen Japaner und die dummen Chinesen den Amerikanern geschenkt haben. So, das ist im Prinzip, was passiert. Also eigentlich müssten wir ja eine Politik machen gegen unsere Überschüsse, weil wir ja gleichermaßen Geld verschenken.
Ja, genau. Also das wäre eigentlich logischer. Also wenn sich jemand aufregen sollte über dieses Dollarprivileg, dann die Europäer. Nicht? Also die Rede vom Dollarprivileg, vom exorbitanten Privileg, ist ja nicht etwas, das Amerikaner sozusagen in die Diskussion gebracht haben, sondern Europäer. Und dazu kommt noch viel mehr. Nicht? Also es ist nicht nur dieser geldwerte Vorteil, den die Amerikaner haben, durch Besitz der Weltwährung. Sie haben natürlich auch ein Drohpotenzial, ja, das kein anderes Land der Welt hat, immer noch. Und all das sind eigentlich Dinge, die dem Rest der Welt nicht gefallen. Also wenn sich jetzt die Amerikaner selbst das Dollarprivileg entziehen oder den Dollar als Weltwährung schwächen, dann freut das ganz sicherlich die Asiaten, vielleicht nicht ganz so massiv die Europäer, aber die nehmen sich sozusagen eine Quelle von Wohlstand weg, die einen Transfercharakter hat. Nicht? Die 500 Millionen, die fehlen uns.
Gut, wobei, jetzt könnten wir beide sagen, wenn ich es da einhaken darf, Europa fährt einen großen Überschuss. Sie haben ja gerade eigentlich erzählt oder erklärt, dass es natürlich nur bedingt gut ist, weil wir eben nicht in dem Maße Vermögen aufbauen, weil wir was verschenken. Gleichzeitig haben wir ja in unserem letzten Gespräch intensiv gesprochen über den Reformbedarf in Europa. Man sollte auch dringend mehr in Europa investieren. Gleichzeitig, glaube ich, haben wir Konsens. Auf Dauer sind die Defizite und Überschüsse selbst für ein Land wie USA wahrscheinlich irgendwann mal problematisch, weil das Vertrauen in Dollar könnte auch so erodieren. Also hätte man doch eigentlich die Grundlage zu sagen, ja, wir wollen unseren Handel besser ausgleichen. Mr. Trump, wir müssen gemeinsam einen Weg finden, wie wir das schaffen.
Ja, nur ist das Kernproblem, sind eben nicht Zölle, nicht tarifäre Barrieren. Das zeigen die Daten einfach nicht. Ja. Also ich habe mich da sehr ausgiebig befasst rund um die erste Trump-Administration mit einem amerikanischen Kollegen. Kann man denn die bilateralen Defizite, also das Defizit der USA mit Deutschland, kann man das irgendwie erklären durch nicht beobachtete Unfairheiten zwischen USA und Amerika? Und nein, man kann nicht. Ja. Was die großen Positionen erklärt, ist schlicht und ergreifend die Tatsache, dass die Amerikaner sehr viel konsumieren und sehr viel investieren und zu wenig heimische Produktion haben. Ja, und in Europa ist es umgekehrt. Ja, also wir investieren zu wenig, wir sparen sehr viel. Diese beiden Positionen, die erklären die Imbalances auf der Welt.
Entschuldigung, diese Arbeit, die Begründung von Trump für Zölle, dass es unfairen Handelsbarrieren und Steuern und was weiß ich gebe, ist falsch.
Sie ist jedenfalls bei weitem nicht ausreichend, um zu erklären, warum die Amerikaner ein großes Defizit haben. Also das falsch ist zu viel. Wir haben ja höhere Zölle in Europa als in den USA. Wir haben wahrscheinlich auch tatsächlich höhere nicht-tarifäre Barrieren in Europa. Ja? Aber die erklären von diesem enormen und lang andauernden Defiziten der Amerikaner mit fast allen Ländern der Welt, erklären sie nur minimale Teile. Ja? Der Rest ist klassische Makroökonomik.
Und jetzt die Frage, wenn wir jetzt mal beide sagen, Überschussdefizit ist nicht so ein großes Problem, aber die Dimension, die wir haben, ist ein Problem, auch wenn es gerade vielleicht nicht ganz so hoch ist, wie schon mal war. Und wir sollten eigentlich in Europa mehr konsumieren und investieren und in den USA sollten das weniger machen. Was wäre denn eine Ökonomenlösung für das Thema? Also wenn jetzt die Ökonomen aus Amerika und Europa sich zusammensetzen würden und würden sagen, wir machen jetzt mal, vergesst mal Donald, wir machen das mal in einer rationalen ökonomischen Lösung, um zu einem besseren Ausgleich zu kommen. Wie sähe die denn aus?
Naja, da würde man vor allem den europäischen Binnenmarkt stärken wollen. Ne? Und auch den chinesischen übrigens. Das ist ja ziemlich ähnlich. Also man würde versuchen zu identifizieren, was sind denn die Gründe, warum in Europa nicht investiert wird. Würden wir mehr Investment haben in Europa, ich blicke jetzt gar nicht so sehr auf den Konsum, hätten wir mehr Investment, dann würde mehr europäische Ersparnis in Europa bleiben, in Europa gebunden und müsste nicht exportiert werden sozusagen. Nicht? Also das wäre der Königsweg. Wie geht das? Nicht? Also wie kriegt man mehr Investment in Europa? Ja, da müssen wir uns erinnern an unser letztes Treffen, wo wir ja eine lange Liste gemacht haben von Problemen, die in Europa und insbesondere in Deutschland das Investieren eben hemmen. Aber das wäre der Weg. Und die Welt würde profitieren davon. Nicht? Also die Amerikaner hätten wahrscheinlich kleinere Defizite, Europa kleinere Überschüsse. Und insgesamt wäre die Welt eine bessere. Wir hätten mehr Wohlstand global, wenn in Europa die Investition und in China ebenfalls, ja, wenn dort der Überschuss der heimischen Ersparnis über die Investitionen kleiner würde.
Klar, in China wäre es natürlich ganz klar der Konsum, nicht? Da glaube ich, da wäre es ganz klar, dass die Privathaushalte mehr konsumieren müssen, weil die haben ja zu viel schon auf Investitionen gesetzt, würde ich mal tippen.
Ja, wie auch immer, das, also es geht um den Überschuss der Ersparnis über die Investition und Sie haben recht, wenn die Chinesen mehr konsumieren, würde das auch sehr stark helfen. Aber es ist auch dort so, nicht? Also die Frage ist, was für Investments sind es denn? Also es muss ja nicht nur, wir denken an Beton und Immobilien oder so, das ist ja nur ein Element von Investitionen. Man kann auch in Bildung investieren, es gibt vieles. Die Chinesen müssten ein soziales Sicherungssystem aufbauen, nicht? Damit der Konsum steigen würde. Und das heißt ja auch, dass man den Kapitalmarkt, den chinesischen, ganz neu denken müsste. Den gibt's ja nicht. Oder in einen privaten Kapitalmarkt, wo Menschen investieren nach Lust und Laune für die Altersvorsorge, nicht? Also deswegen ist auch das Investieren in China, aber eben nicht in Beton, sondern in Absicherung zum Beispiel gegen das Risiko, zu alt zu werden. Es wären vor allem wahrscheinlich Reformen in Europa und in China, nicht? Weniger in den USA. Die USA haben ja sozusagen eine hohe Attraktivität als Investitionsstandort. Ja, auch jetzt. Ja, wir sehen das ja sehr deutlich auch. Europa versucht, amerikanische Wissenschaftler anzulocken. Schwierig.
Bei der Steuer- und Abgabenlast, ich meine, wer soll da freiwillig kommen?
Exakt. So ist es. So ist es. Und dann reden wir, das sind auch Investitionen, nicht? Das sind eben Investitionen in das Humankapital. Die Amerikaner, kann man sagen, machen an dieser Stelle eigentlich vieles richtig, die Europäer und die Chinesen vieles falsch. Man müsste, wenn man die Ungleichgewichte auf der Welt absenken will, müsste man wahrscheinlich vor allem in Europa und in China an wirklich fundamentale Strukturreformen denken.
Und müssten die Amerikaner nicht ein bisschen weniger konsumieren, also weniger Staatsdefizit auch fahren? Das wäre ja auch die richtige Logik, oder?
Ja, schon. Aber das ist sozusagen, warum sollten sie das tun? Nicht? Also die Amerikaner haben das Dollarprivileg. Und die Frage ist, was kann ich mir über dieses Dollarprivileg an Defizit leisten? Vielleicht sind die 3% Leistungsbilanzdefizit im BIP, ist vielleicht die Belohnung für die Versorgung der Welt mit Liquidität. Und natürlich, wenn das so ist, nicht, dann bleiben Leistungsbilanzdefizite der USA bestehen. Sie würden kleiner, wenn Europa und China die Hausaufgaben machen. Aber solange der Dollar Leitwährung ist, werden die Amerikaner ein Leistungsbilanzdefizit haben müssen. Das sehen wir sogar jetzt. Ne? Also was ist denn passiert gestern, als die Zölle angekündigt wurden? Die langfristigen Zinsen, die 10-Jahres-Zinsen auf US-Staatsschulden, die sind gesunken. Ja, das muss ich mal vorstellen. Warum? Weil die USA, die zwar die Quelle der Unsicherheit aktuell darstellen, immer noch der Safe Haven sind. Ja, das ist ja irre eigentlich, nicht? Ich glaube, das wissen sehr viele im US-Finanzsystem sehr gut. Ja, man schürt Unsicherheit und durch diese schürende Unsicherheit macht man den eigenen Finanzmarkt sogar noch attraktiver.
Wenn wir jetzt, also wir reden jetzt Donnerstagmorgen und die EU und die Frau von der Leyen hat ja schon gesagt, sich die Brust geschlagen, gemeint, wir sind vorbereitet und wir werden jetzt wir werden Soja besteuern und was weiß ich. Jetzt sind Sie ja Fachmann, also Sie reisen, Frau von der Leyen hört unseren Podcast, unser Gespräch und sagt, okay, ich habe es verstanden. Einfach nur so Gegenzölle erheben könnte in ein echtes Desaster führen. Wir müssen uns kooperativ verhalten mit den anderen Ländern, auch mit China, damit wir uns nicht gegenseitig die Probleme verschärfen. Aber was würden Sie ihr denn sagen, welchen Rat sollten wir der Politik geben bezüglich der Reaktion und bezüglich Verhandlungen mit den USA?
Also wir sind jetzt sozusagen in einer spieltheoretischen Hölle angelangt, ein Stück weit, nicht? Wo man das, was man im Vorfeld angedroht hat, auch umsetzen muss. Sonst ist die Glaubwürdigkeit futsch. Nicht? Also jetzt zu sagen, wir haben zwar dies und jenes angedroht, aber jetzt verzichten wir drauf, das wäre ganz schlecht. Weil man dann in den weiteren Spielphasen gibt man alle Karten aus der Hand. Drum muss die EU jetzt reagieren. Sie sollte das aber maßvoll tun. Und sie sollte das im Konzert mit den anderen vielen angegriffenen Ländern tun. Das ist ganz zentral. Damit nicht sozusagen Ansteckungseffekte passieren. Und sie muss noch was Zweites tun. Sozusagen mit der einen Hand spielt sie Altes Testament, Zahn für Zahn, mit der anderen Hand spielt sie Neues Testament und sagt, lass uns doch friedlich sein. Dort müsste jetzt die EU auch ein Angebot haben. Und da bin ich mir nicht so sicher, ob wir das haben. Wir haben vielleicht mit dem Anti-Zwangsinstrument und anderen Innovationen Waffen geschaffen, nicht um zu vergelten, haben wir aber auch sozusagen in der Schublade Pläne, wie wir mit den USA ein Handelsabkommen schreiben. Haben wir das? Wie gehen wir mit den Hühnern um? Ne? Poultry. Trump hat gesagt, ihr nehmt unsere Hühner nicht. Ja, Chlorhuhn-Geschichte kennen wir noch alle. Haben wir da einen Plan? Denn ein Deal mit den USA erfordert mit Sicherheit auch, dass man etwas anbietet im Bereich Landwirtschaft. Darüber hat noch keiner gesprochen. Nicht? Und das ist, glaube ich, jetzt ein echtes Problem. Weil wenn wir nur sozusagen die eine Hand, die alttestamentarische Hand haben, aber nicht die neutestamentarische, dann fürchte ich, dass wir uns am Ende in einem Gleichgewicht wiederfinden, in dem wir alle ärmer sind. USA auch, aber eben das wachstumsschwache Europa wäre dadurch besonders beschädigt. Und deswegen, es muss dieses Angebot eines Deals geben und der Deal muss aber innenpolitisch plausibel sein. Nicht, also jetzt sonst fährt erst Frau von der Leyen nach Washington und sagt, wir hätten gerne einen Deal. Wir verzichten jetzt auf die 10% Autozölle. Ja, sagt der Trump, okay, das ist Item Number One auf meiner Liste. Was ist denn mit den anderen 100 Dingen? Viele davon sind im Bereich Lebensmittel, Landwirtschaft, Digitalwirtschaft, Regulierung. Nicht? Was haben wir in Europa, dass wir sozusagen für ein Versöhnungstreffen mit Trump mitnehmen können? Da brauchst du trotzdem diese Kulisse mit Gegenzöllen, aber man braucht vor allem ein plausibles Angebot. Und da sehe ich noch nicht recht, wo das ist.
Wenn ich Ihnen dazu höre, wenn die Punkte, die Sie so aufzählen, für so ein plausibles Angebot, da habe ich mir immer gedacht, so tick, 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 das würde uns auch allen helfen, mehr im Inland zu konsumieren und zu investieren. Wäre so eine Agenda nicht auch gleichzeitig voll von Punkten, die zu mehr Wachstum in Europa führen?
Ja, natürlich, natürlich. Also warum sind Handelsabkommen so unbeliebt in Europa? Weil sie per Konstruktion natürlich Liberalisierungsinstrumente sind. Nicht? Also wenn man jetzt Bürokratie abbauen will, mit Handelsabkommen macht man das. Wenn man mehr Wettbewerb haben will, mit Handelsabkommen kriegt man das. Wenn man mehr Diversifizierung haben will, mit Handelsabkommen kriegt man das. Wir als Ökonomen wissen, das wäre gut für Europa. Andere wissen aber, dass genau diese, das, was gut ist, eigentlich auch Zumutungen bedeutet. Na, weil Wettbewerb liebt nicht jeder. Ökonomen mögen ihn. Aber die damit davon betroffen sind, mögen ihn nicht. Nicht? Die Landwirte sind sehr froh, wenn amerikanische Hühner in Amerika bleiben, für ihre eng definierten ökonomischen Interessen. Aber ja, sicher, eine liberale handelspolitische Agenda mit der größten Volkswirtschaft der Welt wäre für uns insgesamt ein belebendes Element, ja, für die Volkswirtschaft insgesamt, mit Schäden in den Bereichen, die gegenüber den USA nicht so wettbewerbsfähig sind. Ja. Das ist das alte Dilemma.
Wollen wir nicht so weit gehen und wollen sagen, danke Donald Trump, dass du uns aufrüttelst. Aber wenn ich Ihnen so zuhöre, könnte ich sagen, es liegt eine Chance vor uns. Wir könnten sagen, Trump kritisiert die Ungleichgewichte. Wir haben klargemacht, ist er doof, was er kritisiert, weil die Amerikaner ein Privileg ausschöpfen. Zum Teil hat er einen Punkt. Gleichzeitig sollten wir im Eigeninteresse Überschüsse reduzieren. Und da würde er uns quasi zur Reform zwingen, die uns zum Eigenglück verhelfen.
Ja, das natürlich wäre sehr viel schöner. Man würde sagen, die Sinnhaftigkeit einer Reformagenda in Europa auch erkennen, ohne dass man vorher mit Zöllen gequält wird. Ja, aber ja, wenn man eine optimistische Perspektive haben möchte, das wäre eine.
Jetzt könnte man natürlich hier aufhören und sagen, optimistischer Ende mal vom Gespräch. Aber ich möchte mal fragen, was ist denn Ihr persönliches Szenario? Was glauben Sie, wie es weitergeht?
Also ich glaube immer noch daran, dass in den USA die wirtschaftlichen Interessen stark sind. Und dass diese hohe Zollmauer, die da jetzt errichtet wird, dass die für die USA kaum durchhaltbar ist. Denn das treibt die Preise in die Höhe, das sorgt nachhaltig für höhere Zinsen. Das wird sich in Walmart und im Home Depot etc. wird sich das zeigen. Man wird auch merken, es gibt viele Bereiche, wo die USA auf Importe angewiesen sind. wo man vielleicht gar keine eigene Produktion in den USA will. Ich habe vorher von Textilfabrikation gesprochen. Will man wirklich wieder die Produktion von billigem Schuhwerk in den USA haben? Will man das wirklich? Ja, und wenn man es eh nicht will, wieso belastet man dann die Schuhe aus Kambodscha und Bangladesch mit 30-40% Zöllen? Ja, was soll das? Nicht? Also ich denke, dass diese Mauer, die da jetzt errichtet wurde, sehr schnell bröckeln wird, weil es nicht im Interesse Amerikas ist und damit auch nicht im Interesse des Trump, der gerne beliebt sein möchte. Ich meine, dass es auch die Chance gibt, in der Tat mit den Amerikanern jetzt in unfreundliche Gespräche zunächst einmal einzusteigen, aber mit vielleicht der Hoffnung, dass es Deals gibt. Dass das funktioniert, zeigt ja Kanada-Mexiko. Also USMCA bleibt mehr, also das US-Kanada-Mexiko-Abkommen, das bleibt ja mit ein paar Abstrichen aber doch in Kraft, sodass dort weiter der Handel mit null Zöllen fließt, sofern eben die Bedingungen dieses Abkommens eingehalten werden. Und das könnte man sich ja auch vorstellen, dass das generalisierbar ist mit Japan. Das ist vielleicht am einfachsten, aber warum nicht auch mit der Europäischen Union?
Der Paul Krugman hat ja in der New York Times ähnlich argumentiert wie Sie. Hat gemeint, wir wollen jetzt nicht wieder die T-Shirts herstellen in Brooklyn wie früher. Die sollen in Bangladesch kommen. Hat aber dann einen Punkt gemacht, der, glaube ich, schon richtig ist. Dass er gesagt hat, wir brauchen natürlich bestimmte Industrien und Fähigkeiten wieder in den USA, gerade auch mit Blick auf Verteidigung. Wir haben es ja gesehen mit der Ukraine, dass da teilweise irgendwelche Rohstoffe für Munition nur in einer einzigen Fabrikation in Polen für die ganze NATO hergestellt wird. Wie ist denn die Antwort für so eine gezielte Reindustrialisierung in bestimmten Bereichen? Es ist ja offensichtlich nicht Zölle. Ist das dann so die Habecksche Subventionstüte? Oder was würde der Ökonom sagen, wie sollte man solche Probleme lösen?
Ja, jetzt reden wir von einer, Ökonomen würden sagen, von einer nationalen Sicherheitsexternalität. Ne? Also, dass es eben bei bestimmten Dingen, wie offensichtlich bei Munition, notwendig ist, dass man eine eigene Produktion hat. Und wahrscheinlich ist das Allerbeste, mit Regulierung dafür zu sorgen, dass das so ist. Dass man einfach der Beschaffungsstelle der amerikanischen Streitkräfte vorschreibt, 40% oder 60% oder was auch immer dann die Zahl ist, der Munitionskäufe müssen aus amerikanischen Quellen sein. Das kann man wahrscheinlich bei solchen Dingen, die die nationale Sicherheit betreffen, tun mit Regeln in der Beschaffung. Ja, hilft auch, dass gerade im Bereich nationale Sicherheit auch das internationale Handelsrecht ja durchaus Ausnahmen zulässt. Ja, weil es ja klar ist, immer schon klar war, dass in diesen Bereichen die Länder sensible Punkte haben. Nicht? Also ich würde meinen, mit Regulierung geht da etwas. Wenn man jetzt an Medikamente denkt, ist das vielleicht ein bisschen schwieriger. Nicht? Wir haben den Vorschlag gemacht, schon vor geraumer Zeit, der sich aber jetzt ein bisschen auch konkretisiert hat im Nachdenken, dass es so etwas geben könnte wie Diversifizierungszölle. Ja, dass man sagt, wenn bei einem Wirkstoff, bei Penicillin, ein Land einen sehr, sehr hohen Anteil ausmacht der heimischen Nachfrage und eine Schwelle überschritten wird, dann wird ein Zoll draufgelegt. Das wäre so eine Art Stufenzoll. Nicht? 0% bis vielleicht 30% des Imports aus einem Land kommen und dann springt da ein Zoll hinein, der vielleicht dann sogar noch steigen kann, wenn es 40, 50, 60% sind. Und man kann sich vorstellen, dass es Gleichgewichte gibt, wo diese Zölle nie bezahlt werden. Weil in der Beschaffung von Penicillin mitgedacht wird, wenn ich alles auf eine Karte setze als Importeur, dann rechnet sich das nicht, weil dann laufe ich in diese Diversifizierungszölle hinein. Das kann man bei Produkten tun, die vielleicht nicht nationale Sicherheit sind, wo ich das mit Regulierung mache, sondern wo es einen Weltmarkt geben soll, Arbeitsteilung geben soll, aber wo man versucht, Abhängigkeiten nicht allzu groß werden zu lassen. Mit einer Ex-ante-Politik. Also nicht, wenn die Abhängigkeiten schon hoch sind, Zollhammer, sondern Ex-ante-Strukturen, die in der Beschaffung der Unternehmen in USA und Europa Anreize schaffen, zu diversifizieren. Das wäre wahrscheinlich marktwirtschaftlich das beste Instrument.
Das finde ich eine sehr gute Idee. Jetzt will ich nochmal kommen auf das Thema andere Branchen, die man fördern möchte. Wir haben gerade gesagt, Sicherheit ist klar, Munition ist ja einfach. Es hat, Krugman hat dann auch geschrieben, die wollte, naja, wir brauchen auch bestimmte technologische Fähigkeiten, um Cluster zu bilden à la Silicon Valley. Also dann sind wir wieder bei Industriestrategie. Ist das eine zulässige Antwort oder halten Sie davon gar nichts?
Also Industriestrategien, die gehen häufig auch schief. Und gerade in den USA sieht man ja, die USA sind ja bei sehr vielen Zukunftsprodukten Weltmarktführer. Ja, Silicon Valley funktioniert doch. Silicon Valley leidet ja überhaupt nicht darunter, dass die USA ein Leistungsbilanzdefizit hat. Ganz im Gegenteil, das Silicon Valley produziert ja Überschüsse. Im Dienstleistungshandel sind die Amerikaner ja Nettoexporteure. Nicht? Also mein Gefühl ist, dass eine vernünftige horizontale Industriepolitik darin besteht, dass man Innovationen zulässt und fördert, dass es Top-Universitäten gibt, dass man für Talent auf der ganzen Welt attraktiv ist. Das scheint mir günstiger zu sein für das Nutzen von solchen Agglomerationsvorteilen oder Größenvorteilen bei neuen Technologien, als wenn man sagt, wir schützen euch jetzt vor der ausländischen Konkurrenz durch Zölle, was ja am Ende immer auch dazu führt, dass das Ausland auch unfreundlicher wird, nicht? Und Silicon Valley, das nicht in Europa verkaufen kann, hätte einen Nachteil gegenüber den Chinesen. Nämlich, dann wären die zurückgeworfen auf den eigenen großen amerikanischen Markt, aber der immer noch kleiner ist als der chinesische und würden verzichten darauf, dass sie ihre Modelle auch in Europa, im alliierten Asien etc. ausrollen können. Also ich glaube, da bin ich nicht beim Paul Krugman. Ich meine, dass man da bessere Strategien verfolgen kann als platte Zellen.
Das führt mich jetzt zum Ende. Dann fassen wir zusammen, Professor Felbermayr. Wir müssten Drohkulisse machen, um in Verhandlungen zu gehen mit Trump. Aber wir müssen einen Plan B haben, wo wir, Sie gesagt haben, vielleicht haben wir ihn noch nicht. Der eigentlich ist im Prinzip, wir schaffen ganz viele Hemmnisse ab, wir legen Handelsabkommen auf den Tisch, wir lassen das Chlorhühnchen kommen, jetzt in Anführungsstrichen, und haben dann sogar den doppelten Nutzen, weniger Geld schlecht in den USA zu investieren, plus mehr Wachstumspotenzial und mehr Investitionen und Konsum in Europa.
Ja, das haben Sie, finde ich, sehr schön zusammengefasst. Ja. Ja. Natürlich, ich bin ein bekennender Freihändler. Insofern laufen Sie, ist das genau der Punkt. Man muss aber den Mut dazu aufbringen, nicht? Und diesen Mut hat Europa in den letzten 30 Jahren nicht gehabt. Lassen Sie uns hoffen, dass dieser Schuss vor dem Bug, der da gestern Abend passiert ist, dass der gehört wird in der Europäischen Union.
Das hoffen wir beide. Professor Felbermayr, vielen herzlichen Dank, dass Sie mich in Ihren engen Kalender gepatcht haben. Tolles Gespräch wieder und ja, hoffentlich bis demnächst mal wieder.
Danke, Herr Stelter. Alles Gute Ihnen.
Halten wir fest. Bei der ganzen Aufregung in dieser Woche tritt etwas in den Hintergrund, dass es durchaus einen Grund gibt, unzufrieden zu sein über die jahrzehntelangen Ungleichgewichte im Handel. China, Deutschland und Japan haben, das schrieb sogar die Financial Times, durchaus eine merkantilistische Politik betrieben, die auf Handelsüberschüsse setzt, um fehlende Inlandsnachfrage zu kompensieren. Und es waren vor allem die USA, die diese Exporte abgenommen haben und entsprechende Defizite im Außenhandel aufweisen. Hier einen gewissen Ausgleich zu erzielen, ist, wir haben es auch mit Professor Felbermayr diskutiert, nicht nur im Interesse der USA. Denn wer mehr Waren und Dienstleistungen exportiert als importiert, exportiert auch immer einen Teil seiner Ersparnis ins Ausland. Und die Tatsache, dass sich die Nettoinvestmentposition der USA nicht in dem Maße verschlechtert, wie es die kumulierten Defizite erwarten ließen, unterstreicht das Privileg der Weltwährung. Man entwertet einfach die Forderungen des Auslands über Zeit. Die Ungleichgewichte zwischen den USA und der EU widerspiegeln immer auch die unterschiedliche wirtschaftliche Dynamik. In den USA haben wir hohe Investitionen, hohen Konsum, auch stark steigende Verschuldung, aber damit auch hohes Wachstum. Und bei uns haben wir zu geringe Investitionen und zu wenig Konsum. Das Ganze ist auch ablesbar an der Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes pro Kopf, bei dem die EU, wir haben es in diesem Podcast oftmals diskutiert, relativ zu den USA immer mehr zurückfällt. Und deshalb sollte die EU den Angriff Donald Trumps auf die bestehende Welthandelsordnung als Chance begreifen und statt nur auf Vergeltungsmaßnahmen zu schielen, offensiv einen Vorschlag machen, wie es künftig besser und gemeinsam funktionieren kann. Das sollte mit dem Eingeständnis beginnen, dass die EU in der Tat in der Vergangenheit den Handel mehr behindert hat, als es die USA getan haben. So lag das Niveau der Zölle in der EU bis zum Amtsantritt Donald Trumps über dem Niveau der USA. Und auch die Freihandelsabkommen sind regelmäßig an Europa gescheitert. so in den 1990er Jahren das multilaterale Investitionsabkommen zwischen den OECD-Staaten am Veto Frankreichs. Und das Freihandelsabkommen TTIP zwischen den USA und der EU unter anderem am Widerstand Deutschlands gegen den Import von Chlorhühnchen. Noch 2022 haben die Grünen in Deutschland eine Wiederaufnahme von Verhandlungen mit den USA abgelehnt und sich zugleich gegen das Freihandelsabkommen CETA mit Kanada ausgesprochen. Ich denke, es spricht viel dafür, dass wir heute in einer besseren Lage wären, wenn es zum Abschluss von TTIP gekommen wäre. Das sieht man daran, dass Kanada und Mexiko, die mit den USA ein Freihandelsabkommen haben, von der aktuellen Zollorgie verschont geblieben sind. Hinzu kommt, dass Freihandel immer auch mehr Wettbewerb bedeutet. Gabriel Felbermayr hat das schön erklärt. Und diesen Wettbewerb wollen natürlich wichtige Interessensgruppen nicht. In der EU vor allem die Landwirtschaft. Die Wahrheit ist aber, dass durch den Wegfall von Zöllen und anderen Hemmnissen auch das Wachstumspotenzial in der EU steigen könnte. Und somit würde eine Annäherung an die USA wie ein Revitalisierungsprogramm für die ganze EU wirken. Weniger Regulierung, geringere Besteuerung, mehr wirtschaftliche Dynamik. Viele der Hemmnisse, die die Regierung um Donald Trump bemängelt, sind ja auch für hiesige Unternehmen ein Hemmnis. Die EU sollte deshalb den Angriff auf die bestehende Handelsordnung als Chance begreifen, mit, nicht gegen die USA, einen Weg für mehr Gemeinsamkeiten zu öffnen. Eine Möglichkeit wäre, die Regelungen von TTIP einseitig zugunsten der USA zu implementieren. Nach dem Motto, seht her, wir haben eure Sorgen verstanden. Ich denke, es ist Zeit, die Debatte vom Niveau der Chlorhühnchen auf die grundlegende Frage der Sicherung und Schaffung von Wohlstand zu heben. Die EU hat so einen Realitätscheck dringend nötig. Bleibt mir, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen erneut sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Ich freue mich auf Fragen, Kritik, Feedback und Anregungen und natürlich auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. Bis dahin, Ihr Daniel Stelter.
BTO, Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.